Deutschlandfunk Interview.
Es ist gar nicht abzusehen, welche geopolitischen Folgen die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimanis haben wird. Es droht ein Flächenbrand im Nahen Osten und selbst das irakische Parlament hat ja bereits den Abzug der ausländischen Truppen gefordert. Der geballte Zorn richtet sich derzeit gegen Amerika. Am Telefon ist nun Peter Rowe. Er arbeitet für das Hudson-Institut. Das ist eine konservative Denkfabrik in Washington. Herr Rowe, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen nach Deutschland.
Herr Rowe, von den USA genutzte Militärbasen sind also vom Iran angegriffen worden im Irak. Droht nun eine direkte militärische Konfrontation zwischen dem Iran und den USA?
Nee, ich glaube, es gibt ja schon längere Zeit eine militärische Konfrontation. Soleimani war ja ein eiskalter Killer, der ohne Übertreibung hunderte Tausende von Toten in Syrien zu verantworten hat, hunderte von Amerikanern im Irak umbringen hat lassen. Und die letzte Eskalation war der Angriff auf die US-Botschaft und die Absicht, einen Angriff auf US-Amerikaner durch iranische Milizen zu befehlen. Letztendlich gibt es hier einfach aber ein massives Machtgefälle und der Iran hat erkannt, dass er sich vielleicht hier in eine Zwickmühle hineinbewegt hat, dadurch, dass es jetzt diese Antwort gefunden hat, glaube ich, kann man mehr oder weniger, das sieht zumindest dann auch aus, vermuten, dass Teherans Absicht war, einen großen, imponierenden Angriff durchzuführen, ohne Trumps Schwelle für einen amerikanischen Gegenangriff zu überqueren. Trump sprach ja, wie Sie vorhin gesagt haben, von einem 52 iranische Ziele, die er im Visier hat und angreifen würde als Antwort. Also ich glaube, der Iran möchte hier auf konventioneller Ebene sich zurückhalten, mit den USA sie nicht anlegen. Es hat ja auch nach dem Libanon-Krieg 2006 durch die gesteuerte Hisbollah-Miliz in Lebanon Eskalationsmanagement-Konzepte wie Proportionalität angewendet. Und es findet dann asymmetrische Wege, um vielleicht weiterhin die USA zu provozieren.
Aber das sind ja jetzt keine Provokationen. Es gab einen direkten Angriff eben auf Militärbasen, die auch von US-Soldaten genutzt werden. Also die Frage ist ja schon, ob das jetzt nicht eine neue Qualität der Auseinandersetzung hat.
Ja, ich bin gespannt, denn die ersten Berichte aus dem Irak sind ja, dass hier ein paar Iraker ums Leben gekommen sind. Ich bin gespannt, ob der irakische Premierminister harte Worte für den Irak finden wird, nachdem er die USA ja denunziert hat für die Tötung eines Iraners, jetzt aber mehrere Iraker von iranischen ballistischen Raketen umgebracht worden sind. Trumps rote Linie war immer, dass amerikanische Menschenleben geschützt werden müssten. Er hat ja auch bei anderen großen iranischen Aktionen in der Vergangenheit nicht geantwortet, sich geduldig erwiesen oder zurückhaltend. Und das hat dann bei manchen den Eindruck erweckt, dass er als sozusagen zahnloser Tiger nicht mehr die amerikanische Rolle als Ordnungs- und Schlichtungsmacht in der Region wahrnehmen wollte oder möchte. Jetzt hat er bewiesen, dass er bereit ist, Rückgrat zu zeigen, Antworten auf den Iran. Der Iran hat sich etwas verkalkuliert und versucht hier, Sarifs Tweet vor kurzem hat dies ja auch wieder mal betont, eine Antwort zu finden, ohne es zur weitere Eskalation zuzulassen.
Herr Rowe, es gibt natürlich auch die ganz andere Lesart, dass die USA schlicht, dass der US-Präsident auch schlicht unterschätzt haben, was die Tötung des iranischen Generals Soleimanis letztlich bewirken könnte, was sie auch im Iran auslösen könnte.
Ja, das ist schwer zu sagen. Der Iran hat sich in den letzten paar Jahren wirtschaftlich sehr schwer getan. Der Internationale Währungsfonds hat in den letzten Wochen neue Prognosen veröffentlicht. Die iranische Wirtschaft wird um fast 10% schrumpfen. 2019, 2020 wird es möglicherweise noch schlimmer, noch schwieriger werden. Es gab Proteste in den letzten Wochen und Monaten in den Iran. Iran war geschwächt. Jetzt ist schwer zu belegen, wie stark der Zusammenhalt in den Iran ist. Man hat die Bilder von den Begräbnis und den Trauerfeierlichkeiten in Iran gesehen. Das war da vielleicht der harte Kern des Regimes, aber auch zusätzlich andere, die dazugekommen sind.
Also man hat damit quasi genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man ja eigentlich erreichen wollte. Nämlich man hat ja eine Einigung sozusagen des Landes hinter dem Regime geschaffen.
Das ist schwer zu sagen. Also schwer zu belegen, wenn man den harten Kern des Regimes, Revolutionsgarde, Basistruppen und so weiter zusammenzählt, kommt man auf 400.000 oder 500.000 Iraner. Mit Familienangehörigen ist man ziemlich schnell bei ein paar Millionen Iraner und das ist eine Nation von 80 Millionen Personen. Zudem erinnere ich mich auch an die massiven Trauerfeiern für Fidel Castro in Kuba vor ein paar Jahren und Havanna ist heute dennoch massiv in Bedrängnis. Also es ist sicherlich etwas dran, aber meines Erachtens nach sind die strukturellen Probleme des Regimes ziemlich hartnäckig. Die Schwächen werden sich langfristig nicht durch Traum, Soleimani so rasch beseitigen lassen. Und sie haben einen brillanten, essentiellen Mann verloren, das darf man auch nicht
vergessen. Der aber inzwischen ja schon wieder auch ersetzt worden ist. Also insofern ist die Frage eben, ob da wirklich ein Vakuum entsteht jetzt innerhalb der iranischen Führungsgilde.
Ja gut, er ist ersetzt worden, insofern, dass eine neue Persönlichkeit diese Position eingenommen hat. Ob diese Person aber die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Kapazitäten, das gleiche Spektrum abdecken kann, weil Soleimani war ja Außenminister, Geheimdienstchef, sowie auch Chef der Spezialeinheiten, alles in einer Person. Und das ist ein ziemlich derber Schlag, harter Schlag für den Iran. Die größere Frage für mich ist eigentlich, was sich in den Irak weiter tun wird. Denn da gibt es jetzt die Chance, einerseits der Iran wird versuchen, den Irak gegen die USA aufzuwühlen. Andererseits aber ist das auch ein Signal an Irak, dass man sich nicht den Iran unterlegen musste. Und da gab es ja auch Proteste in den letzten Monaten gegenüber den Iranern, die sich sehr kalkuliert haben in den Irak.
Auf der anderen Seite, Herr Rowe, gab es ja jetzt eben auch eine Resolution im irakischen Parlament, sicherlich nicht bindend, aber trotzdem das Signal ist da, dass die ausländischen Truppen abziehen sollen. Also auch da sagen viele Beobachter, die USA hätten eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollten.
Ich glaube, das ist nicht ganz richtig eingeschätzt worden. Erstens war das keine Resolution, weil das Quorum nicht erreicht worden ist. Es haben sich nur Schiiten zur Wahl gestellt. Diese wurden massiv von den iranischen Milizen unter Druck gestellt. Es gab einen sunnitischen Abgeordneten, der sich gezeigt hat und dort plädiert hat für einen weiteren Behalt der USA in den Irak. Es ist, wie Sie gesagt haben, nicht bindend. Und die Kurden und die Sunniten, die nicht anwesend sein, würden sie dies, glaube ich, würden dies widersprechen und zumindest dagegenhalten. Also ob dies jetzt dieser amerikanische Schlag gegen Soleimani den Irak gegen die USA aufgewühlt hat, ich glaube, da fehlt noch einiges dazu. Aber es ist jetzt sicherlich der Moment da, wo der politische Kampf entsteht um die Zukunft des Iraks. Und da werden wir erfahren, wer hier mit mehr Flexibilität und mehr Engagement daran arbeiten kann, den Irak für sich zu gewinnen.
Aber viele Beobachter sagen ja insgesamt, Herr Rowe, dass eigentlich eine klare Strategie auch der Amerikaner fehlt von US-Präsident Trump, der ja mal mit dem Versprechen angetreten ist, er will die Truppen nach Hause holen. Jetzt hat er sie um 3000 Mann verstärkt im Nahen Osten.
Ja, also die Kritik an Trump war ja, dass man mit wirtschaftlichem Druck gegen den Iran vorgegangen ist, aber militärisch sich etwas zurückgehalten hat. Und dann diese Lücke sozusagen der Iran hineingefahren ist, um die Europäer gegen die USA zu positionieren, hier mit militärischen Maßnahmen Eskalation voranzutreiben und dadurch die Welt davon zu überzeugen, dass die USA nach dem Ausstieg des Iran-Abkommens für diese Destabilisierung zuständig ist. Aber ich glaube, dass Trump hier seine Strategie weiterfahren wird. Er möchte den maximalen Druck, den Iran zu einer Neuverhandlung zwingen, in Verhandlungen, in der überprüfbare Konzessionen auf den Tisch liegen, die nicht nur die nuklearen Probleme ansprechen, sondern auch die regionalen Aktivitäten. Und da sieht sich die Regierung ganz geduldig. Sie glaubt, dass sie Erfolg hat. Sie glaubt, dass sie den Iran immer mehr in Bedrängnis bringen und dass letztendlich dies neue Rahmenbedingungen stellen wird für eine Neuverhandlung oder der Iran wird weiterhin isoliert bleiben. Das ist sozusagen die Wahl, die ihnen gestellt wird und daran arbeiten sie.
Aber nochmal, Herr Rowe.
Ist aber nicht unbedingt eine überparteiliche Position in den USA. Wir haben ja jetzt auch im November Wahlkampf, da sieht man von den Demokraten eine andere Haltung und der Iran wird natürlich auch versuchen, auf Zeit zu spielen, so wie es manche andere tun, um die Zukunft der Iran-Politik von amerikanischer Sicht aus zu verstehen und einzustufen.
Aber nochmal, Herr Rowe, das Problem für Trump ist ja, er hat versprochen, die Truppen nach Hause zu holen. Jetzt muss er in Reaktion auf die Ereignisse im Iran und im Irak, auch ausgelöst durch diesen Drohnenangriff, mehr Truppen in den Nahen Osten schicken. Wie will er das auch seinen Wählern erklären?
Das erklärt er insofern, dass amerikanische Wähler, auch jede, die vielleicht in diesem nationalen Lager die USA etwas zurückholen wollen aus der Region, nicht verstehen, wenn amerikanisches Blut vergossen wird. Und da wurde ein Amerikaner umgebracht. Und das verändert das Kalkül vieler Amerikaner. Und das belegen auch die Umfragen. Also es stimmt schon, dass Donald Trump sowie Barack Obama angetreten sind mit einem klaren Anspruch, die USA etwas zurückzunehmen, mehr innenpolitisch zu fokussieren. Aber sobald sobald Amerikaner sterben, verändert sich da das Kalkül vollkommen. Und ich glaube, dass das genügend Gerechtfertigung für Trump ist. Und Truppen verschicken ist, glaube ich, etwas anderes wie Kriegsführung. Also es ist, glaube ich, jedem Amerikaner völlig klar, dass die USA jetzt nicht einmarschieren wird wie 2003 in den Iran. Es gibt möglicherweise eine Auseinandersetzung, die möchten wir, müssen wir unbedingt gewinnen. Aber das bedeutet nicht, dass man hier jetzt massiv mit Hunderttausend von Truppen jetzt auf Teheran zieht. Das ist vollkommen ausgeschlossen.
Es gibt ja aber auch den Vorwurf, jetzt noch, wenn man bei der Innenpolitik mal bleibt, dass Trump hier auch versuche, vom Impeachment-Verfahren abzulenken. Wie sehen Sie das?
Naja, ich würde es vielleicht nicht so zynisch einordnen. Ich würde das vielleicht eher machtpolitisch analysieren. Also die Amtsenthebungsverfahren sind gegenwärtig sicherlich das größte politische Event in den USA. Und nur ein Beispiel zu nennen, die Chinesen haben am Tag der Abstimmung im Unterhaus des Kongresses ein schon lang verzögertes Abkommen mit der Trump-Regierung zugestimmt, Handelsabkommen. Man könnte meinen, die haben einen Moment der maximalen Schwäche von Trump abgewartet, um den bestmöglichen Deal auszuhandeln. Und es ist durchaus möglich, dass die Iraner Trump, wie gesagt, sozusagen als zahnloser Tiger eingeschätzt haben, der politisch geschwächt nicht in der Lage war, amerikanische Interessen zu verteidigen. Und es wird Trump ja auch immer wieder vorgeworfen, Wirtschaftssanktionen, nicht aber militärische Maßnahmen einzusetzen. Soleimani hat noch Khamenei hat noch am 2. Jänner per Twitter veröffentlicht, dass Trump hilflos ist und dass nichts gegen den Iran unternehmen wird. Und darum kann man die iranische Eskalation der letzten Monate vielleicht darauf zurückführen, dass sie Trump politisch sowie auch militärisch etwas geschwächt eingestuft haben und sie wollten dies ausnutzen und da haben sie sich vielleicht etwas verkalkuliert.
Die Einschätzung waren das von Peter Rowes, Politikwissenschaftler am konservativen Hudson-Institut in Washington. Herr Rowe, danke für das Interview heute Morgen.
Vielen Dank.